Wir wollen etwas lesen. Damit wollen wir immer anfangen, mit dem Wort Gottes. Aus dem ersten Buch Mose, aus dem ersten Kapitel, der 27. Vers. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Könnt ihr mich so gut verstehen? Auch in der letzten Reihe? Ja, ich habe nämlich jetzt das Hörgerät abgemacht. Das liegt da am Stuhl. Weil ich mir habe sagen lassen, dass ich zu leise spreche, wenn ich das Hörgerät dran habe. Und dass das hinten dann nicht so ganz gut verstanden wird. Denn man möchte ja sich verständlich machen. Und Voraussetzung ist, dass die Akustik so einigermaßen stimmt. Ja, das lässt nach, das merke ich schon. Vor 3 Jahren war das noch längst nicht so schlimm. Das ist der Hintergrund. Und das kann man auch mit einem Bibelvers unterfüttern, möchte ich mal so sagen. Das gilt ja auch für unseren lieben Christoph, der da ist. Der muss ja auch oft vor dem Katheder stehen und sich so einiges erzählen. Und dann heißt es in der Bibel, sagt Paulus mal, wenn die Trompete einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Nicht so ganz einfach zu verstehen in der Zeitalter von Atombomben und Maschinengewehre. Aber das war so, dass die Heere in der damaligen Zeit über Trompetensignale gesteuert wurden. Befehl. Deswegen waren die Oberstabstrompete auch bis ins 20. Jahrhundert noch hinein. Die standen dann neben dem Generalissimus und der sagte dann, alle Mann zurück, und dann blies er das Rückzugssignal oder alle Mann voran oder was auch immer. Oder nur für eine Division oder was auch immer. Deswegen muss das immer ein riesiges Schauspiel gewesen sein, wenn so Heere von jeweils, sagen wir, auf 50.000 Mann nur auf jeder Seite dann die Befehle erteilt wurden. Da war da ein riesiges Trompetengeschmetter. Darauf bezieht, das war auch bei den Römern Fall. Die Römern der Fall, könnt ihr alle bei Asterix nachlesen, da gibt es die Trompetensignale auch schon mal, die da erwähnt werden. Hochinteressant, hochinteressant, das ist, was die römische Geschichte anbetrifft, sehr exakt, was da geschrieben wird. Und deswegen sagt der Paulus das. Ja, wenn der Oberstabstrompeter da steht und ist ein Loch in der Trompete, dann kommt ja ganz falscher Ton raus und die Soldaten sagen dann, ja, was sollen wir denn nur, vorwärts, rückwärts, seitwärts, links oder was auch immer. Wenn die Trompete einen undeutlichen Ton gibt, wer mag sich zum Kampf rüsten? Ja, deswegen werde ich versuchen, mich deutlich auszudrücken. Und ich werde den Philipp bitten, wenn das zu leise wird zwischendurch mal, dass er dann mal eben so macht. Ne? Das ist ganz gut. Ich habe nämlich eigentlich 3 Einleitungen zu meinem Thema. 3 Einleitungen. Die dritte ist die wichtigste. Die erste lassen wir weg, aber die zweite, die nehmen wir. Das ist eine Geschichte von meinem Bruder Adi. Gustav Adolf Heerhaus. Gestorben im Jahr meiner Rückkunft aus China. Ich habe ihn nicht mehr lebend angetroffen. Und ich habe das geahnt. Entsprechend habe ich mich verabschiedet Ende Februar von ihm. Da war er schon sehr schlecht dran. So in dem Bewusstsein, auf Erden werden wir uns nicht mehr sehen. Das ist der Hintergrund. Also, mein Bruder Adi war 14 Jahre im Jahre 1949. Ich war 11. Also auch nicht mehr so ganz klein. Und eines Tages kam der Adi nach Hause. Wir haben heute was vom Lehrer Dick gelernt. Wir kriegen jetzt eine Verfassung. Da steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Geht dann noch weiter. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und so weiter. Dann geht es noch weiter. Das deutsche Volk bekennt sich darum zur unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Das ist Artikel 1 des Grundgesetzes. Das haben die damals beim Lehrer Dick gelernt. Auswendig mussten sie es lernen. Und ich saß auf der Küchenbank, spielte sich ja alles in der Küche ab, in der Mühle, kriegte das mit und habe es da das erste Mal gehört. Und der kleine Karl Otto hatte ein gutes Gedächtnis, der hat es von da an nicht vergessen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und in letzter Zeit, in den letzten Jahren, konnte man in der Halb- oder Gelehrtenpresse oder in den Medien immer wieder hören, da wurde von den Werten der Aufklärung gesprochen. Den Werten der Aufklärung, die uns die Verfassung gegeben hat. Darauf komme ich gleich zurück. Die dritte Einleitung, die will ich doch noch hinzufügen, vor ungefähr 6 Wochen. Das hat mit der Entstehung des heutigen Vortrages zusammen. Da hörte ich zufällig im Radio ein Interview mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Lammert. Den habt ihr vielleicht noch in Erinnerung. Und vielleicht kennt ihr auch noch den Anlass, dieses Jahr war nämlich 60 Jahre Grundgesetz. 60 Jahre Grundgesetz. Und das war wirklich ein guter Gedenktag. Und der Bundespräsident Lammers ist auch ein bekennender Christ, sonst kenne ich ihn nicht näher. Und er hat da ein Interview gegeben und machte da mal deutlich, wie dieses Grundgesetz in Deutschland, vor allen Dingen eben diese ersten Artikel, vom Geist des Christentums, vom Geist der Bibel geprägt sind. Das ist einmalig in der Welt, dass ein Volk ein solches von der Bibel geprägtes Grundgesetz hat mit einer solchen Präambel. Das ist übrigens eine Präambel, die kann auch durch Mehrheitsbeschluss des Bundestages nicht beseitigt werden. Festgeschrieben. Dahinter steht natürlich die Riesenerfahrung von Hitler mit all den Dingen. Und es wird damit im Grunde auch eingestanden, das deutsche Volk ist in den Jahren 33 bis 45 auf einen Weg geraten, der von Gottlosigkeit bestimmt war. Von Gottlosigkeit. Und was dabei herauskommt, wer sich den Dingen mal gestellt hat, der kann das überhaupt nicht begreifen. Der kann das nicht begreifen. Jetzt ist ja in Frankfurt ja dieser Junge, das ist auch so furchtbar, von der Bahn im Angesicht seiner Mutter totgefahren worden. Das hat die Menschen wohl sehr, sehr getroffen. Der Christian, den haben wir am Wochenende getroffen, erzählte davon, dass eine hohe kaufmännische Beamte, die war im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, sie stand zufällig da und hat das miterlebt. Hohe keine Beamtin, eine Angestellte, aber war schon Chefin irgendwie des Börsenvereins oder irgend so etwas, hat das gesehen. Die hat später dann, ich glaube, auf Facebook oder irgend so etwas geschrieben. Da hat sie geschrieben, ich kann das Schreien des Kindes nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Das Schreien des Kindes, das dann tot war. Und dann schreibt sie noch der Mutter, ich bin kein Christ, aber ich bete für sie jeden Tag. Das das sind doch die Realität. Und in diesem gottlosen Hitler-Regime, ich habe ja ein Jahr lang intensiv darüber gearbeitet, da sind ja Vergasungen stattgefunden, das habe ich weniger mitgekriegt. Ich habe vor allen Dingen die Tätigkeit der Einsatzgruppen in Russland mitbekommen. Da sind die Juden und alle, die nach Juden aussahen, die sind da zusammengetrieben worden in der Ukraine. Und da gab es da eine große Schlucht, die war nicht so tief, 8, ich weiß nicht wie viel Meter. Da sind, ich will das jetzt die Einzelheiten nicht näher sagen, das ist 60 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Das ist so, als wenn ich es gestern gelesen hätte. Da sind die jüdische Bevölkerung aus der Ukraine aufgestellt worden. Männer, Frauen, Mütter mit Kindern auf dem Arm, den kleinen Jungen an der Hand und ein Kind auf dem Arm. Und dann standen da jede Menge Soldaten mit schweren Maschinengewehren und haben die niedergeschossen. Und wenn die dann alle umgefallen waren, wurden sie in die Schlucht geschmissen und dann kamen die Nächsten dran. Viele lebten noch. Das ist praktische Gottlosigkeit. Und das ist nicht der erste Fall. Es war manchmal so, dass die Soldaten ausgewechselt werden, weil sie es selbst nicht aushalten konnten. Das hat die SS dann gemacht. Der Chef dieser Einsatzgruppe C, den Namen werde ich auch nie vergessen, Otto Ohlendorf, ist mit Recht auch in Nürnberg gehängt worden, im zweiten Kriegsverbrechertribunal. Das war ein promovierter Einserjurist, woran man auch erkennen kann, Intelligenz schützt nicht vor Verbrechen. Man soll nicht denken, die Bösen, das sind nur die Dummen, die Intelligenten. Die Juristen haben sowieso auch keine schlechte Presse im Dritten Reich. Zusammen mit den Ärzten waren sie weit über 90% Mitglieder der NSDAP. So viel dazu. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Hintergrund, vor dem die Männer, die da hingekommen sind, der Professor Theodor Heuss zum Beispiel oder Carlo Schmidt oder wer auch immer. Der Theodor Heuss ist mir deshalb besonders wichtig geworden, weil nämlich ein Bruder aus der Versammlung in Berlin das hat kommen sehen. Das war der Bruder Neufer, der das Liederbuch rausgegeben hat, Lieder für das christliche Haus. Da spiele ich heute noch draus, das Buch. Daher kenne ich viele Lieder. Der Neufer war Arzt und hatte eine sehr gute Verwaltungsstelle im Reichsgesundheitsministerium. Und dann ging das 1933 los mit Abtreibung, mit medizinischem, biologischem Wirken an der Natur, Mütter und so weiter. Und natürlich auch mit Sterilisation. Das darf man auch mal, der inzwischen verstorbene Chef der Organisation Pro Familia. Habe ich zufällig im Internet mal mitgekriegt. Der war damals Arzt und hat an jüdischen Frauen die Sterilisation im KZ durchgeführt. Später ist er dann in Pro Familia hineingegangen. Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist die Welt, in der wir leben. Das heißt also, diese Menschen, das war diese Ära der Gottlosigkeit, hinter der, ja, die stand sozusagen unsichtbar hinter dieser Beratung und dass die Leute sich einig waren im Parlament, das nehmen wir ins Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber dann kommt es ja die Frage, wo kommt das dann her? Und wenn wir heute in irgendwelche Sendungen hinein hören oder sehen oder Zeitungen lesen, lesen wir häufig, dass das die Werte der Aufklärung sind. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Das ist entweder Unwissenheit oder willentliche Falschaussage. Wo das herkommt, das ist, ich habe es eben gelesen, da steht. Das heißt also, dieser Maßstab, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten, zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das steht natürlich hier nicht. Aber in diesem Artikel, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Den Menschen. Wobei wir direkt hier aus dem Satz grammatisch ableiten können, dass wenn Gott sagt, die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen, dann meint er immer Mann und Frau. Mann und Frau. Nach seinem Bilde. Darauf verwies der Lamassonal. Und ich hab mich so gefreut, dass ich die Sendung gehört habe, dass ich denke, der setzt die Dinge nochmal so richtig zurecht, wie sich das gehört. Keine Erfindung irgendwelcher schlauer Aufklärer, die vor 20 Jahren vielleicht noch Marxisten waren, ja, und jetzt nur Kreide gefressen haben, damit man sie hört. Wie bei Wolf und die sieben Geißlein. Ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und hier heißt es, er schuf das, was die Würde des Menschen ausmacht, ist, dass er nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Nach dem Bild Gottes. Habt ihr euch mal überlegt, was das überhaupt heißt? Heißt das, dass Gott so aussieht wie wir, zwei Beine, zwei Arme, Kopf obendrauf und so weiter? Wenn es so wäre, woher sollten wir das wissen? Wir wissen es nicht. Das wird hier offen gelassen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Weib schuf er sie. Da müssen wir mal fragen, was ist ein Bild? Was ist ein Bild? Ich will jetzt erst einmal ein schönes Bild nennen. Das könnt ihr euch später mal ansehen, wenn ihr es noch nicht kennt. Das ist ein Gemälde von Matisse, genannt Grünewald. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon gehört habt. Ein mittelalterlicher Maler, dessen Bilder im Wesentlichen in Süddeutschland ausgestellt sind und dessen wichtigste Bilder in einem Museum in Colmar hängt. In Colmar, das ist also auf französischer Seite, da unten am Rhein, auch nicht weit über den Rhein, da kann man ganz bequem hinfahren, ist übrigens eine wunderschöne Stadt, lohnt sich, so klein Venedig hier am Rhein, wunderschön. Und da ist dieses Museum und da sind die Bilder des Grünewald von den Leiden Jesu am Kreuz ausgestellt. Die Bilder sind größer als so ein Einzelfender, ich möchte mal sagen 50% größer und 50% breiter, solche Bilder sind das. Und da ist ein Bild von der Auferstehung. Da fällt man fast auf die Knie. Die Person Jesu hebt sich aus dem Grab. Ganz weiß. Man könnte sagen, leichenförmig weiß. Aber er lebt ja. Er hebt die Hände, glaube ich. Ich habe es nicht nochmal genau angesehen für heute. So. Ein Leichentuch umschwebt ihn, hat man auch, naja, aus Pietätsgründen natürlich auch gemacht. Und das Ganze ist eingerahmt in eine Riesensonne. Das heißt, dieser auferstandene Jesus ist der Christus. Er ist in einem, was will der Maler andeuten, in einem unzugänglichen Licht. Das, was da auferstanden ist, das ist nicht mehr in dieser Weise Fleisch und Blut. Das ist der verherrlichte Jesus, der da aufsteht. Ja, darum hat er ihn, Gott ihn auferweckt. Das ist das Bild. Und gleichzeitig wissen wir, auch der Grünewald weiß nicht, wie es wirklich gewesen ist. Wer weiß das schon? Keiner weiß es. Was sie gesehen haben, war das leere Grab. Es wird ja in Jerusalem an der Mauer, an der Stadtmauer, da außerhalb von Jerusalem, manche haben das sicher auch vielleicht gesehen, den Ort, den man heute Kreuzigungsort nennt und so weiter. Und daneben ist ein Grab. Von dem wird gesagt, dass es das Grab Jesu war. Keiner weiß es, aber ich bin da reingegangen und man musste sich so ein bisschen bücken. Und dann ging man da rein, da waren dann drei Grablegen drin, so tief ausgeschlagen aus dem Stein. Und ich muss sagen, es hat mich auch, ob er nun da der Herr gelegen hat oder nicht gelegen, es hat mich tief bewegt. Tief bewegt. Und ich habe gedacht, wenn du da gelegen hast, ja, so ein Häufchen Elend, in Tücher gewickelt, ich würde da gar nicht reinpassen, ich wäre zu groß. Und ich bin doch nun kein besonders großer Mensch. Das ist es. Da ist er reingelegt worden, vielleicht. Aber so müssen wir uns das ja vorstellen. Was wir hier aber auch schon erkennen können, dass das ein Geschehen ist, das alles Denken übersteigt. Und dass das, was dann hervorkommt, wenn die Elisabeth, ja, die Maria Magdalena ihn nicht erkennt, dann braucht man uns doch nicht zu wundern. Sie erkennt ihn nicht, sie denkt, er ist der Gärtner. Sagt, ich suche meinen Herr, ich finde ihn nicht. Wenn du weißt, wo sie ihn hingelegt hat, dann sag mir es doch, ich möchte hingehen und ihn noch beweinen. Und dann sagt er Maria. Und da verwandelt sich der Blick. Das ist schon ein großes Ereignis und wir merken, wenn man sich das mal so ein bisschen vergegenwärtigt, auch was die Bibel sagt, ist noch so begrenzt, weil sie Rücksicht nimmt auf unser Denken, auf unser Erfinden, auf unser Erdendasein. Denn wir können ja nur begreifen, was wir begreifen können, um das mal so in doppelten Sinne sagen. Was jenseits unseres Verstandes ist, bleibt uns verborgen. Deswegen sagt auch der Herr dem Petrus, wie der sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da sagt er, Fleisch und Blut, da haben dir das nicht eingegeben. Mein Vater in den Himmel, der hat es dir offenbart. Sonst würdest du das, hättest du das gar nicht sagen können. Dieser Mensch steht also auf. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Und da merkt man auch, wie wichtig ist, dass Gott Mensch geworden ist. Wie sollen wir denn Gott verstehen? Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden Gott oder Gott wird Mensch. Und das Zweite ist nun einmal geschehen. Er hat sich verständlich gemacht. Das kommt an so vielen Stellen zum Ausdruck. Wer mich gesehen hat, das können die da sagen, hat den Vater gesehen. Ich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Das heißt, nach seinen Vorstellungen. Und wenn wir auch Menschen sind, wir sind nicht Gott, so tragen wir doch diese Tatsache in uns, dass wir Geschöpfe sind, die im Bild Gottes geschaffen sind und von daher ihre Würde haben. Das ist so unendlich bedeutungsvoll. Die kann uns niemand nehmen, denn Gott hat sie gegeben. Und deswegen sagt das die Verfassung auch mit Recht, ist unantastbar und sie zu achten und zu schützen zur Verpflichtung des Staates. Wenn ein Staat sie auch nur im Ansatz christlich versteht, dann muss er das eigentlich sagen. Und wie oft haben Politiker, staatliche Herren diese Grenze überschritten und haben den Menschen für nichts geachtet. Und deswegen müssen wir das so festhalten. Deswegen möchte ich das nochmal so betonen, dass wir das nicht vergessen. Wir sind Menschen und wir sind keine Abkömmlinge des Schimpansen. Das ist ja auch die Sache. Der Wim Ovenil hat das schon vor 20 Jahren mal in einem Vortrag hier gesagt, dass der Herr Darwin seine Theorie in ganz bewusst entwickelt hat in einer Vernachlässigung jeder Gottesvorstellung. Er hat gesagt, ich sehe auf diese ganzen Dinge in einer völlig sachlichen, unreligiösen Weise. Und dann ist er zu seiner Evolutionstheorie gekommen, die ja streng genommen, von daher, muss man auch mal ganz deutlich sagen, von daher hat kein Tier, keine Pflanze einen besonderen Wert, sie ist nur wie sie ist. Selbst wenn wir annehmen, sie stammen von einer anderen Pflanze ab, wobei das Problem dann ja immer ist, wo sind denn die Zwischenglieder? Die Zwischenglieder, die sind ja nie da. Nicht? Das ist ja das. Aber mehr ist die Pflanze. Die Pflanze ist die Pflanze. Das Tier ist das Tier. Und so gesehen, wenn man die Rechnung wirklich zu Ende zieht, ist das menschliche Leben nicht mehr wert als das einer Wanze. Eines räudigen Hundes. Und diese Gedanken stehen durchaus hinter diesen wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, pseudowissenschaftlichen Gedanken, dass man mit den Menschen wie mit Tieren umgehen kann. Und das haben die Nazis in besonderer Weise getan, aber nicht nur die Nazis. Nicht nur die Nazis. Das gerade in diesem Jahrhundert, wenn wir an Mao Zedong denken, ich war ja ein Jahr in China, da haben die mir zum Teil gesagt, ein Student sagte mal, den fragte ich dann schließlich mal, wie sehen Sie denn Mao heute? Und er war frei, da sagte, Mao war eine Katastrophe für China, 24 Millionen Tote, schätzt man. Stalin ebenfalls, 24 Millionen Tote. Und was noch viel schlimmer ist, bei den Roten Khmer in Kambodscha, die haben ja 1,3 Millionen Bauern erschossen, glaube ich. 1,3 Millionen. Wo hatten die Maschinenwaffen alle her? Die haben gesammelt bei Gesinnungsgenossen. Und sie haben viele Gesinnungsgenossen in Deutschland gefunden, von denen einige hohe Beamter im Außenministerium später besetzt haben. Die haben das alles nicht mehr, waren Fehler, aber 150.000 Euro haben sie doch gesammelt. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage. Das ist ganz furchtbar, wenn wir daran denken. Und viele, viele, viele andere Dinge. Die Würde des Menschen, das gilt es festzuhalten. Und vor allen Dingen, wenn wir das festhalten. Und darauf möchte ich, das ist eigentlich der Kern dessen, was ich sagen wollte. Ich wollte so vieles andere noch sagen, wozu ich aus Zeitgründen gar nicht kommen kann. Lasst euch nicht irritieren, wenn ihr in Zeitungen was anderes lest. Ja? Denken wir nun mal auch an die Gender-Problematik, die ja hier auch angesprochen wird. Mann und Frau schuf er sich. Punkt. Mann und Frau schuf er sie. Wir können die Welt nicht in dem Sinne retten, dass wir das alles umgestalten können. Aber wir können Sorge oder sollen Sorge tragen, dass wir uns nicht überwältigen lassen vom Zeitgeist. Der Zeitgeist, das ist ja so eine Sache. Zeitgeist, da habe ich, meine Frau und ich haben da, ich glaube vom Christian, haben wir das gekriegt. Wir waren ja mit dem zusammen. Wer mit dem Zeitgeist verheiratet ist, ist schnell Witwer. Da ist was dran. Wer mit dem Zeitgeist verheiratet ist, ist schnell Witwer. Der Zeitgeist ändert sich dann. Und dann, was ist dann? Und vieles von dem, was heute, insbesondere hier in unserem deutschen Volke, auch publizistisch betrieben wird, ist Zeitgeist, von dem wir uns ganz dringend trennen müssen. Wir können das nicht ändern. Wir können in dem Sinne die Welt nicht retten. Das können wir nicht. Das greift auch der Apostel Paulus auf. Ich will mal einen Vers nennen aus Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, da sind wir gemeint, wir die Erretteten, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Da ist von dem Bild auch wieder die Rede. Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, dass sie eine Gemeinschaft sind. Sie sind alle gleich. Ähnliches sagt er im Korintherbrief, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Da wird auch deutlich, dass in dem Moment, wo wir Gott begegnen, sei es, dass wir durch den Tod gehen oder dass wir erleben, dass er mit dieser Welt endgültig Schluss macht, wir werden verwandelt und werden ihm gleich sein. Das sagt der Apostel Johannes auch an einer Stelle. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, in der Begegnung mit Gott sind wir verwandelt. Diese Verwandlung spielt eine Rolle. Auch wenn er vom Sterben spricht und von der Auferstehung, da heißt es ja, wir werden auferstehen, aber wir werden uns dabei verwandeln und ihm gemäß werden. Das ist die Botschaft der Bibel. In der Errettung werden wir dem Bilde seines Sohnes gleichförmig. Es ist also alles, was wir hier sehen, ist vorläufig. Der Ernst Marquardt drückte das immer aus, deswegen habe ich das noch im Gedächtnis, weil er das öfter ausdrückte, du Enkel, du bist ja Enkel, ne? Ja, Enkel. Jetzt hier ist alles stückweise und schrittweise, sagte er im Gebet. Aber er hat ja recht, ne? Er hat ja recht, ist alles stückweise und schrittweise. Und deswegen ist für uns so wichtig, dass wir uns diese Grundwahrheiten nicht rauben lassen, sonst kommen wir ins Schwimmen. Dieser Dr. Neufer, der da im Reichsministerium des Innern für Gesundheit zuständig war, der hat gemerkt, wohin das ging mit den Menschen. Was hat er gemacht? Beamter, hoher Beamter wahrscheinlich. Er hat gekündigt. Oder ist er sogar rausgeschmissen worden? Jedenfalls musste er das Reichsministerium verlassen, denn er hat bekannt, hat gesagt, mit mir nicht so etwas. Und das lassen wir besser weg. Das Ende vom Lied war, dass er praktischer Arzt wieder in Württemberg war und er war dann der Hausarzt des Professors Theodor Heuss, der Hausarzt. Und so habe ich das dann nochmal kennengelernt. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir, egal wo wir stehen, ob der Christoph in Regensburg oder wir hier im Bergischen Land, dass wir sagen, stehet fest in euren Haltungen. Wir sollen nicht auf andere einprügeln, wir sollen nicht wie Savonarola in Florenz da Gericht predigend durch den Kurpagenwil ziehen, aber wir sollen uns auch nichts vorlassen vom Zeitgeist. Ja, wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, ist früh Witwer. Der Zeitgeist ändert sich in vieler Hinsicht. Was man aber auch erkennen kann in dieser Zeit, ist, dass die Menschen ja umgetrieben sind von Ängsten. Umgetrieben. Das steht ja hinter der ganzen Klimageschichte, die ja mindestens umstritten ist. Das steht, jetzt kommt die ganze Atomraketengeschichte wieder nach vorne. Ob das nochmal so eine Sache wird wie vor 20 Jahren, wissen wir nicht. Und vieles, vieles andere mehr, wovor die Leute sich fürchten. Und da dürfen wir auch sagen, wir fürchten uns nicht. Wir sind in der Hand Gottes. Was auch kommt, was auch kommt. Ich kann ein Lied von singen, ich habe viel Angst gehabt in meiner Kindheit. Ich habe auch das Geräusch der Bomberverbände des Nachts in den Ohren. Ich habe den Angriff auf Schweinfurt bei klarem Himmel, so wie heute, gesehen. 1000 Flugzeuge in der Luft. Ist ja imponierend, wenn man das sieht. Bei uns fielen ja keine Bomben, aber in Schweinfurt fielen sie damals. War wahrscheinlich 43, 44 so. So dann viel, viel Angst gehabt, das muss ich sagen. Aber da müssen wir uns immer gegenseitig auch Mut machen. Hab keine Angst. Gott ist mit uns. Ich kann das auch sagen, so in einer ganz privaten Sache, jetzt als der kleine Linus so krank war. Ich habe viel Angst gehabt. Viel Angst. Und es stand in den ersten Wochen immer die Frage, stirbt er oder stirbt er nicht? Deswegen sind wir heute sehr dankbar. Aber ich muss auch sagen, das hat Spuren hinterlassen in meinem Leben. Ich bin nicht mehr der Alte. Jetzt beim zweiten Mal, das war viel, viel schlimmer. Es geht Ihnen jetzt gut, sind alle fünf in Sylt. Aber wir alle haben Angst vor diesem und vor jenem. Und wir müssen uns immer wieder sagen, seid gutes Mutes. Gott ist mit uns. Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont und ihn für uns selbst hingegeben hat, wird er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Aber das, was wir zum Beispiel, Thea und ich, lernen mussten, das anzunehmen, das ist nicht einfach. Dass man sagt, wirklich, Herr, schicke, was du willst, dein Liebes oder Leides. Ich bin getrost, dass beides aus deinen Händen quillt. Das ist nicht einfach zu sagen. Das will mal gelernt sein. Das kennen viele von uns. Reinhard, Braumann, sagen viele von uns. Ich kann sie gar nicht mit Namen, Namen alle nennen. Ich habe aber, weil ich das Thema für so wichtig halte, dass der Mensch Gottes Geschöpf ist, habe ich die fünf meines Erachtens wichtigsten Stellen mir rauskopiert. Das geht ja mit dem Computer ganz allgemein. Und obendrauf nochmal den Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes geschrieben. Das liegt auf solchen Blättern. Draußen, wer sich das mitnehmen möchte, kann das tun. Ich würde bitten, dass besonders die jungen Leute das doch mitnehmen, dass sie... Das ist so wie ein Stück vom Fundament. Das Glaubensleben ist ja wie ein Gebäude. Und das Fundament muss stimmen. Wenn das stimmt, da kann oben schon mal was kaputt gehen. Das kann man reparieren. Aber wenn das Fundament schlecht ist, das ist ja, Haus auf dem Felsen, wissen wir ja, dann kann man das nehmen. Und daneben liegt noch ein Zettel. Das ist eine E-Mail, die ich bekommen habe. Die hat der Harald auch bekommen. Einleitung der E-Mail zur PDF-Version von Bibel und Gemeinde. Ich fand diese Einleitung zu der heutigen Lage der Christen in dieser Zeit so gut, dass ich 20 Exemplare davon ausgedruckt habe. Wenn das interessiert, liegt auch draußen auf dem Tisch. Ihr seht daran, ich denke auch in der Woche über an euch. Und mein dringendes Bedürfnis ist, dass, wie die Bibel das in der Elberfelder Übersetzung nennt, auferbaut wird, dass das Fundament stimmt, insbesondere der jungen Leute. Die haben es nicht einfach, denn der Geist ist nicht gut. Aber wir dürfen auf ihn blicken, auf den Herrn blicken und wissen, er geht mit uns durch die Zeit. Das soll es also sein. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, dass ihr in eurem Leben die Nähe des Herrn spürt, in dieser oder jener Weise. dass ihr gestärkt werdet, guten Mutes, was auch die Zeiten bringen. Ja, ich habe noch im Grunde 2 Minuten, das ist es noch. Wollte ich nur sagen, am Donnerstag habe ich mich getroffen wieder mit einem alten Kollegen, ein ganz gelehrtes Haus, der wollte Professor für theoretische Physik werden. Er war zwar 5 Jahre Assistent, hat es aber nicht geschafft. Und ist dann, wie das dann diese Leute tun, Studienrat geworden. So ist das sozusagen, Professor zweiten Grades, könnte man sagen. Er kennt sich in Astronomie unglaublich aus. Aber so in einem Nebensatz sagte mir, wir kamen auf Erdbeben zu sprechen, dass unter Neapel, da ist ja die Küche vom Vesuv, da rumort es kräftig, das steht nicht jeden Tag in der Zeitung und mit Absicht, man will die Leute nicht beunruhigen. Der sagte dann, ich habe mein Ohr nicht getraut, man rechnet mit einem Vesuv-Ausbruch in 10 Jahren, nur im Laufe von 10 Jahren. Und die italienische Regierung hat schon große Siedlungen gebaut in Norditalien zur Evakuierung der Leute von Neapel. Also, wenn man sich Sorgen machen will, kann man sich auch über diesen Vesuv-Ausbruch Sorge machen. Die Italiener, die da am Vesuv arbeiten, die sagen, ach, wird schon gut gehen, ne? Wird schon gut gehen, wie man das ja so sagt. Und ich habe ja die Gärten am Vesuv gesehen, sind unendlich fruchtbar. Da wächst, es ist unglaublich. Aber sie leben auf einem Vulkan. Ob das stimmt, wir wissen es nicht, was alles passieren kann. Wir sind geborgen in allen Fragen in der Barmherzigkeit Gottes. Das ist unsere Zuversicht. Wir preisen ihn dafür. Wir wollen beten. Ja, Herr, wir wollen dich preisen, dass du unser Retter bist, dass du uns nicht lässt. Und was auch kommt in dieser Zeit, Herr, wir wissen, du kontrollierst die Dinge, du gibst die nicht ab. Du lenkst das so, wie wir das haben, wie es für uns, nicht wie wir es haben wollen, sondern wie es gut ist für uns. Nur du weißt auch, dass es uns schwerfällt anzunehmen, was im Einzelnen so auf uns passiert. Aber du schenkst uns auch die Kraft, fundamentiert in deinem Wort, weniger Angst zu haben in dieser Welt, guten Mutes zu haben, auf dich zu sehen und uns an den Wahrheiten der Bibel zu erfreuen. Brot, von dem ich lebe, das ist dein Wort. Und davon leben wir, gib, dass wir kräftig essen und stark werden in dir. Wir befehlen uns dir an und loben deinen Namen. Amen.